Ja, krisenfest zu sein, ist heute irgendwo ein Status. Wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise und irgendwie hat jeder seine Weisheit. Wie du dein Geld schützen kannst, bereite dich davor. Und wir Menschen sind irgendwie Meister, sich auf Krisen darauf vorzubereiten. Im Falle einer Krise nicht zu kapitulieren. Denn wenn ich kapituliere, bedeutet das ja einiges. Alles, was ich mir aufgebaut habe, hat auf einmal keinen Wert mehr. Ich verliere meinen ganzen Besitz. Ich verliere all meine Träume, die ich geträumt habe, die wir vielleicht mit meinem Partner in Zukunft erleben werden. Alles muss auf einmal revidiert werden. Alles ist auf einmal dahin. Heute möchte ich aber viel mehr mit euch etwas aus der Bibel lernen, wo Menschen sich unmittelbar vor einer Situation befanden, die gefährlich werden sollte. Sie aber in einem Schlaf waren und dies überhaupt nicht bemerkten. Es gibt einige Fallbeispiele in der Bibel, die erwähnt werden. Wir werden heute nicht auf alle eingehen. Ich habe mir etwas herausgepickt. Aber nur als Beispiel, Simson erlebte Weltfrömmigkeit. Elia erlebte Entmutigung. Jona liebte den Ungehorsam. Bei den 10 Jungfrauen war es die fehlende Erwartung unseres Herrn. Bei den Jüngern die fehlende Abhängigkeit vom Herrn. 1. Thessalonicher 5, 6 bis 8, darin lesen wir, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Hier in diesem Abschnitt werden 3 Dinge erwähnt, die dir Mut machen sollen, wo die dir sagen, es lohnt sich, nicht zu schlafen. Es ist einmal der Glaube, der hier erwähnt wird. Aus dem Glauben in der ständigen Abhängigkeit von Gott. Der 2. Punkt ist die Liebe zueinander und zum Herrn. Und das 3. die Hoffnung auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Ja, ich habe meine Predigt so benannt, wach auf aus deinem Schlaf. Denn die Bibel sagt es irgendwie altdeutsch, wachet und betet. Aber genau darum geht es heute. Und ich möchte auch mit euch Markus 14, 32 bis 34 lesen. Mein Herz war auch voll, so wie auch Willis, von dem, was er schon in dem Abendmahl zum Teil erwähnt hat, aus Matthäus, eine sehr ähnliche Stelle, genau die gleiche Situation. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane und er spricht zu seinem Jünger. Setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt, bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Wir müssen uns vorstellen, die Situation von Donnerstag auf Freitag, es wurde Nacht und Jesus wusste genau, was in den nächsten Tagen passieren würde. Er ließ die 8 Jünger vor dem Garten Gethsemane beim Eingang und 3 weitere nahm er mit sich, Petrus, Jakobus und Johannes. Er sagte zu den 8, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Aber zu den 3 anderen machte er eine Steigerung. Er sagte zu ihnen, wacht und betet, bleibt hier und wacht. Jesus schreckte der Gedanke, wenn er an die kommenden Tage seiner Leiden denken musste. Nein, nicht seiner selbst angesammelter Schuld. Wir glauben, dass Jesus sündlos war, aber all diese Schuld, die diese Welt angesammelt haben, so wie Jasch das schon in der Anbetung erwähnt hat, das Volk hat sich immer wieder von Gott entfernt und dann, wo alles zusammenbrach, wo sie auf einmal wieder Gottes Hilfe benötigten, liefen sie und schrien sie wieder zu ihrem Gott. Ein Gott, der ihnen dann wieder Mut machte, der ihnen aufhalf, der ihnen die Gesetze gab. Dieses Aufladen der Sünde würde die Trennung von Gott bedeuten. Und das war für Jesus das Schlimmste. Wenn ihr Willi zugehört habt in dem Abendmahlteil, einer, der immer verbunden war mit seinem Vater, der nichts anderes kannte, als mit seinem Vater in der innigen Gemeinschaft zu sein, musste jetzt auf einmal aufgrund anderer Sünden erleben, wie es ist, von dem Vater getrennt zu werden. Er in menschlicher Gestalt, in der Empfindung eines Menschen, musste auf einmal Passagen in seinem Leben erleben, ohne seinem Vater dies durchzustehen. Jesus wusste auch, was auf die Jünger zukommt. Deswegen sagte er zu ihnen: Wacht und betet. Das bedeutet vielmehr, wenn ich wache und bete, frage ich Gott um Hilfe. Menschlich sagen wir, wenn morgen ein anstrengender Tag ist, dann gehe ich früh schlafen und schlafe die ganze Nacht, damit ich am nächsten Tag fit bin. Aber Gottes Prinzip war hier ein anderes. Sie sollten wachen. Sie sollten nicht schlafen. Die Jünger befanden sich mit Jesus kurz davor, wo Judas kommen würde mit den Soldaten. Jesus wusste es und betete zu seinem Vater, damit das Werk und der Wille vollendet würde und vollbracht wird. Jesus motivierte die anderen zu wachen und zu beten. Damit, warum? Warum wacht und betet man? Damit sie nicht in Versuchung fallen. Aber diese waren müde und schliefen immer wieder ein. Vers 35, da geht es weiter. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Das erste Mal hat er sie erwischt, sie waren eingeschlafen. Und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend. Da findet er sie zum zweiten Mal schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Stell dir vor, versetz dich in Jesu Lage. Du befindest dich einer vor deiner größten Herausforderung deines Lebens. Dann hast du ein paar Freunde, du hoffst dir, dass diese Freunde dir helfen, dass sie dir Mut zusprechen, dass sie dir beistehen, dass sie irgendwie mitfiebern, dass sie dich verstehen. Jesus hatte sich ihnen ja mitgeteilt. Wenn wir aufmerksam gelesen haben, haben wir gemerkt, er erklärte ihnen, wie er sich fühlte. Ihm graute sehr. Ihm graute, dass seine Seele bis zum Tod betrübt sei. Aber die Situation lässt ganz klar offen oder ganz klar stehen: Seine Freunde waren nicht hinter ihm. Sie bereiteten sich noch nicht einmal für sich selbst vor. Nein, sie wollten lieber schlafen und missachteten die Worte ihres Freundes: Wacht und betet. Und er kommt, Markus 14, 41, 42, und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Es ist genug, die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Weiter werden wir nicht lesen, aber da heißt es: Als aber die Soldaten kamen und Jesus verraten wurde, nahmen sie ihn fest. Und genau da passierte auf einmal das, wo wir sehen können: hätte Petrus doch lieber nicht schlafen sollen. Hätte er doch lieber wachen und beten sollen. In seinem geistlichen Schlaf merkte er nicht, vor welcher Dimension er gestanden hatte. Er verstand nicht, dass dieses schon längst vorher prophezeit gewesen ist. Egal, was Petrus jetzt noch versucht, mit seinen menschlichen Anstrengungen, haut ihm das Ohr ab von dem Hohepriester. Jesus muss da noch eine Heilung vollziehen. Aber alles, was er versucht, aus eigener Kraft, aus eigenem Verständnis, wird diese Sache nicht mehr verhindern. In den Psalmen, in Sacharja, in Jesaja-Schriften wurde all das vorausgesagt, dass der Hirte zerschlagen wird und die Schafe zerstreut werden. Jesaja 53,7 sagte sogar aus, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummte vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. All das wurde vorausgesagt. Es war nicht mehr abzuändern. Ja, die Jünger haben versagt. Ja, sie liefen alle weg. Petrus hatte vorher lauthals verkündet, Herr, wenn alle dich verlassen, wenn alle dich verraten, ich werde es nicht tun. Aber er verleugnete Jesus genauso. Dass die Jünger geschlafen haben, wissen wir alle. Aber wie sieht es mit mir und mit dir aus? Ich möchte dir eine Frage stellen. Wenn ich an das Abendmahl denke, wo wir gerade das Abendmahl gefeiert haben, prüf dich mal im Inneren, wenn du es zu dir nimmst, was sind deine Empfindungen? Ist es eine tiefe Dankbarkeit, die mich überströmt? Ist es eine tiefe Dankbarkeit für das Vollbrachte, was Jesus für mich und für dich getan hat? Mein Weg und dein Weg war aussichtslos. Wir hätten durch gute Taten niemals vor ihm punkten können. Aber er hat es möglich gemacht. Kommt da eine Freude in mir hoch, wenn ich denke, dass dieses Fest in dem Himmel gefeiert wird, wo das Opfer selbst dabei sein wird? Oder bleibe ich da kalt? Kommt da in mir eine Freude hoch, bald mit dem Opfer dieses Fest zu feiern? Und ich möchte an der Anbetung anknüpfen. Ich möchte an einigen Eigenschaften euch aufzeigen, wer für uns Gott ist. Und du darfst dich selbst überprüfen, wie stehst du zu diesem Gott? Bist du eingeschlafen oder bist du wach? Wie sieht deine Zeit aus mit diesem Gott, an dem du wirklich glaubst? Wenn du wirklich glaubst, dass so wie Jasch das sagte, dass das Wort lebendig ist, dass dieses Wort Menschen verändern kann, dass dieses Wort Kraft geben kann, dann sollte auch dieses Wort mein täglicher Begleiter sein. Dann sollte dieses Wort die Autorität haben, mich zu füllen und zu einem Menschen zu machen, das ihm ähnlich ist. Ich habe für alle Eigenschaften auch die passenden Bibelstellen. Ich werde sie aber nicht aufreihen. Wenn jemand möchte, ich kann ihm die nachher schicken. Es sind sehr viele Bibelstellen. Ich möchte einfach nur die Eigenschaften euch aufreihen, damit ihr in euch geht und an diesen Gott denkt. Gott ist ewig. Das heißt, er ist ohne Anfang und sein Dasein hat kein Ende. Er ist unsterblich und unendlich. Gott ist unwandelbar. Das heißt unveränderlich, was wiederum bedeutet, dass Gott absolut zuverlässig und vertrauenswürdig ist. Gott ist unvergleichlich. Niemand gleicht ihm in Taten oder im Wesen. Er ist unerreicht und vollkommen. Gott ist unergründlich, unfassbar, unerforschlich und weit jenseits davon, dass ihn jemand vollkommen begreifen könnte. Gott ist gerecht. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person im Sinne der Bevorzugung. Gott ist omnipotent, bedeutet, er ist allmächtig und kann alles tun, was ihm gefällt. Aber seine Taten werden immer im Einklang mit seinem übrigen Wesen sein. Gott ist allgegenwärtig. Er ist überall, was nicht heißt, dass er alles ist. Gott ist allwissend. Er kennt deine Vergangenheit. Er kennt deine Gegenwart. Er kennt auch deine Zukunft. Einschließlich dessen, was wir in jedem Moment denken. Weil er alles weiß, wird er immer gerecht richten. Gott ist eins. Das bedeutet nicht nur, dass es keinen anderen gibt, sondern auch, dass nur er allein fähig ist, die tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte unseres Herzens zu erfüllen. Gott allein ist unsere Anbetung und Hingabe würdig. Gott ist gerecht. Er kann und wird keine Missetat übergehen. Wegen Gottes Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit musste Jesus um der Vergebung unserer Sünden willen den Zorn Gottes erfahren. Als unsere Sünden auf ihn gelegt wurden, Gott ist souverän. Das heißt, er ist der Höchste. Seine gesamte Schöpfung vermag seinen Zielen nicht entgegenzuwirken. Gott ist Geist. Er ist unsichtbar. Gott ist eine Dreieinigkeit. Er ist drei in einem, gleich im Wesen, gleichwertig in Kraft und Herrlichkeit. Gott ist Wahrheit. Er wird unbestechlich bleiben und kann nicht lügen. Gott ist heilig, von jeglicher moralischer Verunreinigung getrennt und lehnt diese ab. Gott sieht alles Böse und es erbost ihn. Gott wird als verzehrendes Feuer bezeichnet. Gott ist gnädig und seine Gnade schließt seine Güte, Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Liebe ein. Gäbe es nicht die Gnade Gottes, würde seine Heiligkeit uns von seiner Gegenwart ausschließen. Gott sei Dank ist dies nicht der Fall, denn er möchte jeden von uns persönlich kennen. Da Gott ein unendliches Wesen ist, kann kein Mensch diese riesige Frage völlig beantworten. Aber durch Gottes Wort können wir viel darüber verstehen, wer Gott ist und wie er ist. Ich hoffe, dass wir darüber nachdenken durften, über diese Eigenschaften. Dass du zur Ruhe kommen konntest und nachsinnen. Über einen Gott, der in dein Leben eingreifen möchte, der in deinem Leben regieren möchte, der dich heute wachrütteln möchte. Steh auf aus deinem Schlaf, werde wach und bete. Ich habe das mal so ausgedrückt: Wenn Gläubige schlafen, dann verschlafen sie den Ratschluss Gottes. Ja, Petrus und die Jünger, die haben geschlafen. Ja, sie haben auf völliger Linie versagt. Sie haben ihn hängen gelassen. Sie haben ihn verraten. Aber das Schöne ist, ihr Leben wurde verändert. Wenn wir an die Geschichte denken, Petrus und sein Fischfang, wie Jesus ihn liebevoll aufzeigt, dass er so eine nichtige Tat getan hatte, dass er allein einfach nicht ausreicht, dass er für etwas viel Besseres bestimmt ist, als einfach nur zu fischen. Petrus hat diese liebevolle Art vom Herrn Jesus angenommen. Er hat sich verändern lassen auf die Frage hin, Petrus, liebst du mich? Und diese Frage möchte ich dir heute auch stellen. Liebst du ihn? Liebst du ihn wirklich von ganzem Herzen? Ich wünsche mir, dass wir unser Leben überprüfen. Dass wir überprüfen, was wir mit ihm gemacht haben. Dass wir als Gemeinde wach werden. Dass wir uns gegenseitig wach rütteln, wenn wir eingeschlafen sind. Und neu anfangen, wieder zu entdecken, was uns in dem Wort hinterlassen ist. Damit wir sagen können, in 2. Timotheus 4,8, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern euch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wenn ich auf meinen Bräutigam wirklich warte, wenn ich wirklich mich freue darüber, dass er bald kommt, erst dann wird die Beziehung sichtbar, die im Verborgenen entstanden ist. Wir müssen verstehen, dass eine stille Zeit nicht einfach eine unbedeutende Zeit ist. Das ist eine Zeit, genauso wie es in der Anbetung war, das Volk war müde, es ist matt geworden, es hat Zerbruch erlebt und sie kommen zu Gott. Sie bitten um Hilfe. Und genauso dürfen wir auch in unserer stillen Zeit oder in unserer turbulenten Zeit, wo Gott uns wach rüttelt, bei Gott um Hilfe bitten. Dass er uns ausfüllt mit seinem Wort. Dass er uns stärkt mit seinem Wort. Damit diese Beziehung, die wir mit ihm pflegen, wirklich sichtbar wird. Sichtbar in unserem Leben, sichtbar in unseren Emotionen, in unseren Empfindungen, wenn wir darüber nachdenken, wer ist dieses Lamm Gottes? Und ich wünsche dir Gottes Segen, dass wir neu entdecken, wer dieses Lamm Gottes ist. Dass wir von Neuem diese Verliebtheit erleben, in unseren Jesus, dass wir wie Verliebte dieses Evangelium leben, dass wir einander mit Liebe begegnen. Denn unser Glaube ist eine gute Tugend, an der wir festhalten sollen, den wir praktizieren sollen und wo wir uns immer wieder erinnern dürfen. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei.